ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Mein Name ist Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und wir begrüßen euch heute an einem Feiertag in den USA, Memorial Day, der inoffizielle Startschuss für den Sommer in dem Land. Und seit Ende des Bürgerkriegs des amerikanischen, der Tag, an dem das Land seiner gefallenen Soldaten gedenkt, bis heute. Und insofern ist das in gewisser Weise auch ein passendes Datum, denn wir wollen diese Folge auch zu einer Gedenkfolge machen, zu einer Memorial-Folge sozusagen für einen für uns persönlich ganz besonderen und speziellen Amerikaner, Paul Bourguignon. Mein Schwiegervater, dein Vater, Jeff, der vor anderthalb Wochen seinem schweren Krebsleiden erlegen ist. Anfang des Jahres, im Januar, hat er die Diagnose bekommen. Und es war recht schnell klar, dass er diese Krankheit nicht überleben würde in der Form, in der sie schon vorangeschritten war. Dann ging es am Ende aber doch recht schnell. Wir waren vergangene Woche in Charlotte in North Carolina zur Trauerfeier. Und wir haben lange überlegt, ob wir das thematisieren sollen. Das ist ja so auch eine sehr persönliche Sache auch. Aber sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir auch an diesem vergangenen Wochenende wieder und ständig Mails bekommen und angesprochen werden auf der Straße von Menschen, von Ihnen, von euch, von unseren Zuhörerinnen auch, die fragen, was denkt denn Paul jetzt, was denkt dein Schwiegervater, was denkt dein Papa Jeff denn jetzt über das, was da gerade in den USA passiert, über Trump? Ist er immer noch Trump-Wähler und Unterstützer und all das, dass wir gesagt haben, wir kommen gar nicht drum herum zu erwähnen und das eben zu thematisieren, dass dein Papa Jeff jetzt verstorben ist. Er wäre morgen 79 Jahre alt geworden. Und das ist vielleicht deswegen auch keine leichte Folge für uns, aber gleichzeitig ist es auch passend, dass wir so eine Art Tribute ihm auch jetzt hier ein Memorial oder ein Andenken auch setzen, weil es diesen Podcast auch ohne ihn ja gar nicht gäbe. Denn wir erinnern uns, wir haben 2020 diese Dokumentation gemacht, Trump, meine amerikanische Familie und ich, die ich zusammen mit meiner Co-Autorin Birgit Wernke gemacht habe. Und da beginnt, da ist die Schlüsselszene, seitdem ist er, und wir haben drei Filme insgesamt gemacht über diesen Zwist innerhalb der Familie zwischen dir, Jeff, und deinem Papa auch, weil er eben im Kleinen, im Nukleus unserer Familie so gut ganz viele Aspekte der Zerrissenheit im ganzen Land runterbricht und nahbar macht und verständlich macht, auch für viele Menschen hier in Deutschland, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir kommen da nicht drum herum und wir möchten das auch gar nicht drum herum kommen. Wir möchten über Paul sprechen und werden in dieser Folge ein paar Highlights aus diesen drei Filmen, drei Dokumentationen, die wir gemacht haben, denn dadurch begann ja auch dieser Podcast damals begleitend für den ersten Film, ein bisschen mal reinhören und ein bisschen uns erinnern auch an einige dieser Episoden.
Ja, und jetzt sind diese Filme sehr Schätze für mich, weil das ist dann eine Erinnerung an meinen Vater und wie wir so regelmäßig gestritten haben. Also die Idee kam eigentlich für den Film auch von ein paar Artikel, die ich geschrieben habe für der Spiegel. Als ich habe einfach so Conversations mit meinem Vater aufgenommen und dann mehr oder weniger eins zu eins geschrieben. Und ich erinnere, ne, es gab manchmal jemanden in der Kommentar, der hat geschrieben, ach, diese Frau, wie sie umgeht mit ihrem Vater, ist unglaublich. Und also kann ich nicht vorstellen, was für eine furchtbare Tochter oder sowas. Aber mein Vater fühlte sich immer gut vertreten von dieser Artikel, von deinem Film, Ingo. Und die Idee war auch nicht, ihm unter der Bus zu werfen, wie man sagt. Also nicht ihm lustig zu machen oder
vorzuführen, ja.
Oder genau, aber einfach eine echte, ernsthafte Diskussion zu zeigen zwischen zwei verschiedenen Seiten. Also was sind die Themen, was denken Leute, aber auch innerhalb einer Familie, wie unterschiedlich die Meinung sein kann und was das bedeutet, auch in einer sehr polarisierten Zeit, das wir immer noch erleben und jetzt auch hier in Deutschland. Aber wir haben immer weiter gesprochen, trotz unserer Unterschiede, aber haben immer, es war ein bisschen für uns ein Kampf, ein Spiel, ein Versuch, immer der andere auf der andere Seite zu bringen und zu zeigen, dass ich habe Recht und du verstehst das nicht und dass der andere sagt dann, ach, okay, ich habe das Licht gesehen, du hast Recht. Und das war auch der Fall bis zum Ende, als mein Vater dann angerufen hat im Januar, zu erzählen von seiner Diagnose. Und ich fühlte mich total hilflos und habe gefragt, also, was kann ich tun, was kann ich für dich tun? Und er hat geantwortet, ohne Pause, du möchtest etwas für mich tun, werde Republikanerin. Und dann hat er gelacht. Also
ja, dieses tiefe Lachen mit seiner sonoren Stimme, das echt in Erinnerung bleiben wird und das ich auch sehr mit ihm verbinde und das in den Filmen und auch in den Folgen, die wir ihn manchmal zitiert haben, zu hören war. Und ja, das war sein Humor, den hat er auf jeden Fall auch nicht verloren.
Nee, das hat er also fast
bis
zum Ende. Aber wir haben das nicht geschafft, also der andere auf unsere Seite zu bringen. Und vielleicht hören wir ein paar Beispiele von unserer Diskussion von deinem Film und fangen wir mit der allererste an, 2020. Das erste Szene, als wir zusammen in die Küche waren, das Szene, das hat
die berühmte Küchenszene.
Die andere Film, also war der Basis wirklich und ja.
Ja, das war wirklich der Anfang. Mit dieser Szene hat das deutsche Publikum deinen Papa kennengelernt. Und es ist auch witzig, er sagte mir auch manchmal so, also, so when I get off the plane in Germany, people know me. Also er fragt auch, also man kennt mich, weil wir ihm immer erzählt haben, wie die Reaktionen sind und wie wir angesprochen werden, ob vom Schaffner im Bus, im Zug oder an der Supermarktkasse von Menschen so, ach ja, was sagt denn jetzt eigentlich der Papa, der Schwiegerpapa jetzt? Und er hatte schon so das Gefühl, dass er eine kleine Celebrity vielleicht in Deutschland ist und war auf jeden Fall mit dieser Szene oder wie gesagt mit dem Podcast und den drei Filmen wurde er zumindest einer der bekanntesten US-Schwiegerväter vielleicht in der jüngeren Vergangenheit.
Auf jeden Fall der Paparazzi erwartet im Flughafen, dass er gekommen ist zum Besuch im Dezember.
Ja, und wie du sagtest, mit den Spiegelartikeln, die du geschrieben hast für Spiegel Online, begann das und daraus resultierte die Idee, daraus eben auch einen Film zu machen. Trump, meine amerikanische Familie und ich, war die Doku, die am Vorabend der US-Präsidentschaftswahl 2020 im Duell Joe Biden gegen Donald Trump, den amtierenden damals Präsidenten, ging. Und da hören wir jetzt mal rein.
Trump hat mehr in 47 Monaten erreicht als Biden in 47 Jahren.
Hoffentlich wird er nicht viel länger als 47 Monate im Amt sein.
Ich finde es gut, was er gemacht hat. Und deshalb wähle ich die Partei, nicht ihn.
Ja, aber die Republikaner sind Trumps Partei geworden. Es ist nicht mehr die Partei, die du früher gewählt hast.
Die Demokraten sind auch nicht Bidens Partei.
Die Rücken nach links haben aber nicht so eine Schieflage wie die anderen und sind nicht zur Partei einer Kultfigur geworden. Die Republikaner sind total auf Trump fixiert. Die stehen nicht mehr für das, an das du immer geglaubt hast. Trump geht es nur um sein Ego und sein Vermächtnis. Und wenn davon ein paar Amerikaner profitieren?
Ein paar Amerikaner?
Ein paar.
Die Arbeitslosigkeit ist gesunken wie nie. Bei den Latinos, den Schwarzen, weißen Frauen.
Und das hat mit seiner Politik zu tun?
Natürlich hat es das. Er hat die Steuern für viele gesenkt und deshalb können sie jetzt mehr Leute beschäftigen.
Aber wie viel davon verdienen nur Mindestlohn und können wirklich davon leben? Und Leute wie Trump bezahlen nur $750 Steuern im Jahr? Das zum Thema Steuersenkungen.
Das glaubst du?
Klar, warum soll ich nicht?
Weil es falsch ist.
Warum glaubst du das nicht?
Ich komme aus der Immobilienbranche. Viel von seinem Geld steckt in Immobilien. Er ist vielleicht nicht liquide. Ich bin nicht liquide. Ich besitze aber drei Immobilien.
Diese Wahl ist besonders.
Das ist vermutlich die wichtigste Wahl in meinem Leben.
Warum denkst du das?
Ich bin überzeugt, wenn Biden gewinnt, wird er maximal 6 bis 12 Monate im Amt bleiben. Und dann übernehmen die radikalen Linken mit ihren Ideen und so. Dann haben wir Riesenprobleme.
Was für Probleme?
Die Wirtschaft wird den Bach runtergehen.
Der ging es doch gut, auch unter Obama.
Ich glaube einfach, dass die Wahl extrem wichtig ist.
Was denkst du, Jeff?
Ja, wir sind an einem Wendepunkt. Wenn Trump wieder gewählt wird, wird das weitreichende Konsequenzen haben.
Wenn die Demokraten gewinnen, wird dieses Land nie mehr dasselbe sein.
Und ich denke, wenn Trump gewinnt, wird dieses Land nie mehr dasselbe sein.
Ja, sehr typisch.
Ja, da war eine Menge Zunder schon drin. Und in dieser Küchenszene stehe ich am Rand und wasche Salat und versuche da, mich nicht einzumischen. Aber bei aller Emotion, die da auch immer drin war, und das war ja so die Idee, auch zu zeigen, wie in den USA das Familien wirklich umtreibt und auch spalten kann, habt ihr eure Zuneigung aber auch nie verloren?
Nee, also wie gesagt, für uns Politik war diese Verbindung. Und wir hatten immer verschiedene Meinungen, seit ich, glaube ich, 18 war, seit ich alt genug zu wählen war. Und wir hatten eine Art zu diskutieren, zu streiten, wie in einer Debatte, in einer sportlichen Debatte. Aber am Ende hatten wir immer, ich hab dich lieb gesagt am Ende der Diskussionen, bevor wir das Telefon abgelegt haben. Also, aber ich höre ständig, besonders jetzt von Deutschen, also von Zuhörern von unserem Podcast oder von Leuten, die haben deinen Film gesehen, dass die finden, unsere Beziehung, der Beziehung zwischen meinem Vater und ich, besonders also interessant, weil die haben selber in die Familie einen Bruder, einen Onkel, eine Tante, mit wem die nicht reden kann oder mit wem es schwierig ist zu reden wegen unterschiedlicher politischer Meinungen. Und finde das dann, ja, also, dass wir zeigen, dass man kann eine Debatte haben, dass man kann so richtig auch manchmal doll streiten. Also du weißt, mein Vater war im Dezember in Hamburg zum Besuch und wir waren zusammen in die Küche und dann ging es los. Und du bist reingekommen, weil es so laut war und hat gesagt, wow, was ist hier los? Aber wir sind immer runtergekommen. Wir haben immer, entweder wechselt man das Thema dann eventuell oder manchmal muss man auch weglaufen und sagen, hey, lass uns eine Pause machen.
Abstand gewinnen, ja.
Ja, und runterkommen ein bisschen, weil das, also in der Film muss man auch sagen, es ist auch komisch, so zu reden mit einer Kamera da. Ne? So, wenn man ein Foto macht, alle sagen dies und lächeln. Oder wenn man einen Film macht, dann alles sind so anders als
ein bisschen angespannter.
Ja, ja, ja. Ein bisschen künstlich. Und es ist schwer, dann eine echte Conversation zu haben, wenn der Kamera da ist. Aber deswegen haben wir auch, also was man in der Film gesehen hat, war ein paar Minuten. Also wir haben stundenlang gesprochen, sodass wir haben am Ende einfach nicht mehr gemerkt, dass die Kameras da waren. Und dann war das dann natürlich. Und dann sah man ein bisschen von.
Aber auch grundsätzlich war das natürlich, ja, da bin ich deinem Papa auch unendlich dankbar, dass er das auch zugelassen hat. Es war natürlich eine Vertrauenssituation, die man vielleicht, wenn man irgendeinen anderen Trump-Wähler gefragt hätte, können wir dich interviewen oder so, dann wäre diese künstliche Barriere vielleicht noch mehr da gewesen. Aber dein Vater natürlich, dir gegenüber sowieso, aber mir natürlich auch, volles Vertrauen gehabt und hat das ignoriert. Und es war dann für ihn auch sehr schnell, also er war auch sehr natürlich von Anfang an. Ja. Und dadurch ist ja auch so eine Nähe auch möglich gewesen, auch für das deutsche Publikum, auch das Verständnis zu gucken, ach schau mal, das ist ja interessant, aber vielleicht lerne ich jetzt auch. Denn es ging ja auch nie in den Filmen darum, Trump-Wähler, MAGA-Wähler irgendwie vorzuführen, wie du gesagt hast, sondern eben auch verstehen oder Verständnis vielleicht auch zu haben, wer sind denn die Menschen, die ihn wählen. Klar, es gibt auch diese, ne, wir erinnern uns vom Sturm auf das Kapitol, dieser Schamane oder so, ne, es gibt auch die Durchgeknallten, aber Millionen Menschen in diesem Land sind wie dein Dad, liebenswürdig und auch intelligent auf jeden Fall und machen eben ein Kreuz bei der Wahl, das in Deutschland auf Unverständnis stößt, aber um das zu verstehen, wie das entstehen kann oder passiert, dafür war das wichtig und dafür war auch dieser Podcast immer mit ihm als zentrale Figur in ganz vielen Szenen. Ich glaube, es gibt keine Episode, wo wir nicht gesagt haben, ah, also was hat Paul dazu gesagt? Ja.
Es war ihm wichtig auch, hat er gesagt, ich will, dass Deutschland versteht, warum. Und er hat sehr gerne seine Meinung geteilt. Und wie du sagtest, wir haben auch, ich glaube, du warst unterwegs in Green Bay und ich weiß es, ich habe mehrere Freunde aus meiner Schulzeit, die Trump-Wähler sind. Und ich habe ein paar gefragt und die haben alle gesagt, vor einer Kamera, nee, das nee, mache ich nicht.
Also, ja, es ist ja auch eine künstliche Situation zunächst mal. Und ja, das macht nicht jeder mit. Aber dein Papa hat auch oftmals bei den Gesprächen vor Kamera, aber natürlich auch bei Gesprächen ohne Kamera, wenn wir privat unterwegs waren in den USA oder er zu Besuch war, wie eben jetzt bei seinem letzten Besuch im Dezember in Hamburg, hat er dann oft nach einer Weile so ein bisschen hilfesuchend zu mir rübergeguckt, weil ich immer so ein bisschen neutral versucht habe, dazwischen zu stehen, so nach dem Motto, erklär du es ihr doch.
Meine verrückte Tochter, kannst du bitte mit ihr reden?
Ja. Es gibt doch dieses eine Foto auch, wo du bei der White House Christmas Party eingeladen warst, mit den Obamas noch, 2015 war das, genau. Und das Foto hast du ihm natürlich geschickt und er hat es dann weitergeleitet an seine Freunde mit der Betreffzeile Where did I go wrong? Was habe ich falsch gemacht, dass meine Tochter eine Demokratin und keine Republikanerin geworden ist? Ja, aber weil er eben auch manchmal so zu mir guckt und sagt, du verstehst es doch, was ich meine, habe ich dann in den Filmen auch immer versucht, auch eine Szene zu haben, wo ich alleine mit ihm Interview gemacht habe. So eine 1-zu-1-Situation, wo du quasi nicht Teil der Gleichung warst. Und weil Donald Trump, um den es ja eben sehr viel ging und geht nach wie vor, weil der eben so ein begeisterter Golfer ist und es ja auch heißt, dass wenn man das Ohr des US-Präsidenten haben möchte, dass man dann mit ihm golfen gehen sollte, weil er auch sehr viel auf Golfplätzen unterwegs ist, haben wir im ersten Film eben deinen Papa, der auch ein begeisterter Golfer war und auch sehr viel Zeit seines Lebens auf einem Golfplatz verbracht hat, was ja echt in den USA ein Massensport ist, ein absoluter Volkssport, also irgendwie alles und jeder spielt Golf. Und deswegen sind wir im ersten Film, dein Papa und ich, Paul, sind auf einen Golfplatz gegangen, haben da ein paar Löcher gespielt und danach ein Interview auch geführt. Und aus dem wollen wir einen kleinen Auszug hören. Und das war das Gespräch dazu.
Es heißt, wenn man Präsident Trump verstehen will, muss man mit ihm golfen gehen. Stimmt das?
Ich denke, er schreibt sich 4 Schläge auf, wenn es eigentlich 6 waren.
Also betrügt er ein wenig?
So sagt man.
Dieser Präsident ist auf so vielen Ebenen anders als alle davor.
Naja, es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Viele Republikaner, viele, die ihn gewählt haben. Aber ich wähle die Partei und deren Politik. Ich sollte seine Persönlichkeit eigentlich nicht ignorieren, aber ich tue das. Keiner ist perfekt. Ich mag seinen Charakter nicht. Ich mag nicht, was er sagt. Ich mag nicht, wie er Leute kritisiert. Aber ich mag, was er tut.
Was denkst du, wie der Präsident bisher die Pandemie gemanagt hat?
Das hätte er besser machen können. Die Situation ist aber für uns alle neu. Wir mussten uns auf Wissenschaftler verlassen. Die wussten aber auch nicht, womit sie es zu tun hatten. Trump kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Wenn er auf die Toilette geht, kritisiert man ihn, dass er das falsche Klopapier benutzt. Er könnte morgen ein Heilmittel gegen Krebs entwickeln und die Leute würden ihm vorwerfen, warum erst jetzt? Er kann einfach nicht gewinnen.
Ja, so hat das angefangen und so war das auch bis zum Ende, dass alles, was Trump gemacht hat, auch in die letzte Zeit, ne, die Zollkrieg, war wirklich, er hat immer einen Grund, er hat immer eine, auch wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, so, ja, warten und sehen, wir müssen Vertrauen in ihm haben. Und das hat er nie verloren, dass er einfach in die andere Richtung geguckt hat, mit so vielen Sachen auf. Weil mein Vater war auch sehr religiös und also wie er sagte, oftmals, also er mag Trump nicht der Mann, aber er muss das ignorieren und sich fokussieren auf, was er getan hat. Aber wenn das ein Demokrat wäre, also wenn das die Clinton-Skandal mit Monica Lewinsky, dann wird er das nicht ignorieren können. Ne? Mhm. Also es ist typisch Politics. Ne? Also man ignoriert, was nicht passt in seine eigene Partei und kritisiert der andere für das Gleiche.
Ja, dieser Vorwurf, dass Trump es niemandem recht machen könnte und man ihn kritisieren würde, dass er das falsche Klopapier benutzt, wenn er aufs Klo geht, das hat umgekehrt, muss man auch sagen, Paul Biden gegenüber gehabt, diese Einstellung. Ne? Das, was auch immer Biden angefasst hat, das war falsch. Also insofern ist das so ein bisschen auch so ein doppelter Standard gewesen, der aber auch wirklich typisch ist. Insofern war dein Papa auch ein sehr guter Vertreter auch einer gewissen Wählerschicht, einer großen, millionenfachen Wählerschicht, älter, relativ gut situiert, weiß, gläubig, war ja bis zuletzt katholisch sehr gläubig. Deswegen war ja auch nicht nur dieser Zwist zwischen dir und ihm politisch gesehen, sondern auch insgesamt so ein Paradebeispiel für viele Wählerinnen und Wähler in den USA.
Und du hast in deiner Rolle, du warst mehr neutral und du hast zugehört, aber als jemand, der sein Gegner ist oder streitet mit ihm, hat mich immer total aufgeregt, weil es war so doppelmoralisch. Ne? Also es ist dann so ganz klar und hypokritisch, und fand ich, und dass er das auch nicht so gesehen hat, dann war immer sehr frustrierend.
Naja, er sagt ja schon in der Szene eben auch, ja, wahrscheinlich sollte ich das nicht ignorieren, seine Persönlichkeit und seine Vergangenheit mit Frauen, mit Geschäftsgebaren und was auch immer. Aber ich tue es, weil I like what he's doing. Ich fand auch an der Stelle übrigens, klang er ja sehr Wisconsin-Night. Doing. So klingt es sehr. Den Akzent konnte er auch nach vielen Jahren im Süden der USA, in North Carolina, nicht abschütteln.
Er klingt nie mehr Midwest, als wenn er sagt, ah, jeez. Ja, hat er immer gesagt, besonders wenn wir gestritten haben. Ah, jeez.
Ja.
Aber
ich habe Paul dann im Verlauf des Films dann noch einmal später, war ja auch ein sehr emotionaler Film, der begann ja mit der Hochzeit, mitten in der Pandemie damals zwischen deiner Stiefmutter, seiner zweiten Frau Sue. Die beiden habe ich dann quasi in ihren Flitterwochen nochmal getroffen in Myrtle Beach in South Carolina am Strand. Und da ist ihm diese Spaltung ja auch, die es im Land gibt, dass das nicht gesund ist. Das ist ja auch so, ne? Das ist ja auf beiden Seiten des politischen Spektrums, sieht man ja, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann oder irgendwie gegen die Wand fährt, wenn das weiter so polarisiert bleibt. Und darüber haben wir gegen Ende eben dieses ersten Films folgendes Gespräch geführt.
So you have a country that's so divided.
Wie kann man dieses tief gespaltene Land wohl wieder zusammenbringen?
I'm not sure.
Wenn ich das wüsste. Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Keine Ahnung. Wir sind an einem Punkt, an dem wir jemanden brauchen, der das Land vereint.
Warum wählst du dann?
Trump ist es jedenfalls nicht.
Und trotzdem willst du ihn wählen?
Ich werde ihn wählen.
Mit schlechtem Gewissen?
Ich halte mir die Nase zu und wähle ihn.
Und damit steht er eben auch exemplarisch für Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich die Nase zugehalten haben. Und in diesem, das sage ich halt auch immer, in diesem Zwei-Parteien-System letztlich, das ja nicht so laut Verfassung vorgegeben ist, aber das sich in den letzten 140, 50 Jahren eben so rauskristallisiert hat, wenn dir die Gegenseite nicht passt, und er wollte unbedingt die Demokraten verhindern und die Gefahr, die er sah, dass dann eine extreme Linke an die Macht kommen könnte, wenn Biden, und er hat damals schon, 2020 eben, war das ein Thema, dass Biden das nicht mehr lange machen würde, was er dann, er hat zwar dann eine Amtszeit durchgehalten, aber eben dann war das ein Riesenthema jetzt für die Wahl 2024. Aber wenn dir die eine Seite nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, persönlichen, politischen, wirtschaftlichen Überzeugungen, dann bleibt dir nicht viel übrig. Und wenn im Vorwahlkampf sich der Kandidat durchsetzt, ich glaube, Paul, das haben wir auch schon mal oft thematisiert, hat Trump im Vorwahlkampf innerparteilich nicht gewählt. Er hat erst Ron DeSantis favorisiert und hat auch überlegt, ob er eben andere Kandidatinnen oder Kandidaten favorisiert. Aber dann, wenn der sich durchsetzt, muss man es sportlich sehen. Und dann ist das eben der Kandidat deiner Partei. Und er sagt das immer wieder, I voted Republican, I voted the party. Was dich aber immer wieder auf die Palme gebracht hat, weil man das eben nicht
unbedingt. Aber das war auch eine Strategie von den Demokraten. Also wie häufig hat Biden in 2024 gesprochen über die Gefahr um unsere Demokratie? Die Demokratie war in Gefahr. Wenn man, also egal was man denkt von den Demokraten, egal was man mag oder nicht, egal was die Themen sind, wenn man für Trump wählt, dann ist unsere Demokratie, unsere Institutionen in Gefahr. Und das war, also jetzt haben wir gesehen, ein Argument, das hat die Wähler nicht so richtig getroffen oder mitgenommen. Also wie so häufig, Trump hat seinen Finger on the Pulse, sagt man das auf Deutsch, Finger auf
den Herz. Finger in die Wunde gelegt, würde man im Deutschen sagen.
Aber nee, das ist was anderes. Finger on the Pulse ist, was die Leute bewegt. Und wenn ich ihm ein Kompliment gebe, dann ist es, dass er ein Master Marketer ist und er kann read the crowd, er kann Leute, er versteht, was die wollen und nicht. Und die Top-Thema, nicht, dass es so Rocket Science, nicht, dass es was neu ist, es ist Populismus, aber die Top-Themen sind der Wirtschaft und Einwanderungspolitik. Und das hat er dann benutzt, die Bevölkerung zu bewegen. Und kein Wunder, dass irgendwas mehr philosophisch wie Demokratie in Gefahr hat, die Mehrheit nicht bewegt.
Nicht so sehr wie Lebensmittelpreise und Inflation und solche
genau.
Dinge.
Oder die Demokraten auch, wenn es geht um Abtreibungsrecht. Das war auch ein Thema, die ganz, ganz wichtig war für Frauen, aber nicht für alle Frauen, für manche Frauen und für manche Leute. Aber es war auch ein Thema, das hat nicht alle bewegt, wie der Wirtschaft. Alle sind betroffen von der Wirtschaft, von Preisen, von Inflation. Und das hat Trump verstanden. Und das war dann auch am Ende die Top-Themen auch von meinem Dad und von seiner Frau. Und das hört man dann in den nächsten Clip, eigentlich die erste von der zweite Film. Wir waren in Montana in 2022 bei einer Familienfeier bei meiner Tante. Und es war ein paar Monate vor der Zwischenwahl in November 2022 und schon begann der Überlegung, ob Trump wirklich sich kandidiert für ein zweites Mal. Und es war noch nicht klar, es war noch nicht offiziell, aber er war schon das Elefant im Raum, wie man sagt. Also das große Thema, und das hören wir ein bisschen hier rein.
Du hast vor zwei Jahren gesagt, dass du mit zugehaltener Nase Trump wählen wirst. Hast du ihn gewählt?
Ja. Yes.
Die Frage jetzt ist, würdest du Trump 2024 wieder wählen, falls er wieder antritt?
Ja.
Ihr glaubt also, Amerika ging es besser, wäre Trump wiedergewählt worden?
Ich glaube, unserer Wirtschaft ginge es viel besser. Die Lage an der Grenze wäre besser.
Inflation wäre niedriger, weniger Kriminalität.
Sarah, du hältst dich zurück. Du wirst wohl deinen Vater nicht verärgern.
Nein, wirklich nicht.
Du lebst ja auch im linksliberalen Kalifornien.
Bin aber auch in deinem Haus aufgewachsen.
Ja, wie gesagt, für meinen Vater und ich war Politik unsere Thema. Wir hatten kein Problem, wirklich zu streiten, zu schreien und trotzdem später ein Bier zusammen zu trinken. Wobei meine Schwester, wenn das Thema Politik angefangen hat, ist sie sofort, ist das mein Handy, das klingelt, ich muss jetzt los. Sie wollte gar nicht, sie hat es gehasst. Und ihr Thema mit meinem Vater war American Football und das haben die immer diskutiert. Das war ihre
Community. Was ja insgesamt oft auch so der eine gemeinsame Nenner ist, den beide Seiten, politischen Seiten eben noch finden, ist eben Sport. Und da kann man sich noch vielleicht begegnen auf neutralem Grund. Und das ist, haben wir auch oft gesagt in Folgen dieses Podcasts. Die Green Bay Packers, das euer Heimteam im American Football, das war der übergreifende Nenner, der alle wieder verbunden hat. Und aber man sah in der Szene da, dass die Eingangsszene des zweiten Films Trump, Biden, meine US-Familie und ich, hieß der Film zur Zwischenbilanz sozusagen, weil wir eben auch gucken wollten, wie Paul das sieht nach zwei Jahren, weil er im ersten Film ja gesagt hatte, das Land wird sich so verändern, das werde ich nicht mehr wiedererkennen, das wird ganz furchtbar. Und da wollten wir eben schauen, ist es denn so furchtbar geworden nach zwei Jahren? Und vielleicht war das noch, vielleicht auch ein Tick zu früh, um da eine Bilanz zu ziehen, aber das Land ist nicht untergegangen.
Aber ehrlich gesagt, so ein paar Monate nach der Amtseintritt von Biden hat er gesagt, dass Biden war furchtbar, hat alles schlecht gemacht. Also und in die letzte Zeit hat er immer gesagt, also wegen Trump warten wir ab, warten und sehen, er braucht mehr Zeit. Das war nicht seine Schuld, das war Biden Schuld. Das ist oft der Fall von Trump, dass er, wenn irgendwas gut läuft, dann ist er kriegt da Lob dafür, aber wenn irgendwas schlecht läuft, dann das war auf jeden Fall der Schuld von seinem Vorgänger. Also.
Ja, aber wie gesagt, auch da sieht man wieder, es ist in den USA oft eben eine Wahl gegen die andere Seite und nicht unbedingt für die eine Seite und das Verhindern der anderen Seite und wie schlimm das alles wird, auch wenn man das dann von außen betrachtet, vielleicht gar nicht so schlimm sieht, von hier aus, von Deutschland aus. Aber ja, das ist ein Beweggrund für viele gewesen. Und auch ein Punkt, den du angesprochen hast, dass die Demokraten ja bis heute eigentlich sehr abstrakt und gut, wir sehen jetzt ja auch, unter welchem Druck auch Institutionen und auch die Demokratie, der Rechtsstaat insgesamt in den USA in dieser zweiten Präsidentschaft Trump gerät. Aber wir sehen auch, dass es für viele sehr weit weg ist. In Montana hat man das Gefühl besonders, dass Washington, die Politik und was da passiert, sehr weit weg ist. Und das ist auch vielleicht abgehoben, elitär. Vielleicht auch einer der Gründe beispielsweise, warum sich Trump jetzt Harvard University so vorknöpft und ins Visier nimmt, weil das so das Symbol ist für elitäre Ostküsten-Clique in gewisser Weise. Und dein Papa hat das auch immer gesagt, als wir auch in Montana waren, hier, this is the real America, das ist das echte Amerika, das wählt eben auch. Und wir waren bei diesem Film bei einem Rodeo und da hat er das eben nochmal so formuliert. Das ist also das wahre Amerika für dich?
Ja, schon. Was du siehst, ist echt. Keiner macht dir was vor. Die Leute sind echt.
Aber ein bisschen Show ist das ja schon.
Das Rodeo, ja. Aber die Leute hier sind sehr bodenständig.
Und das ist das Amerika, das du magst?
Oh ja, das tue ich.
Ja, und das ist ein Thema, das Trump sehr gut exploitiert. Also diese Idee von, ich bin ein von euch, also wir würden das Land zurücknehmen und macht das great again, also wir würden das zurücknehmen von dieser Elitär, obwohl er selber sein Privatjet und Millionär ist. Also insofern, aber das hat die Leute geprägt. Es gibt auf jeden Fall eine Divide in das Land, wo Leute, die sehen Washington als Elitär, die sehen Abgeordnete und die Regierung als Leute, die profitieren von ihrer Macht in Washington. Und die Leute im Heartland, in Montana zum Beispiel, also sehen nichts davon, ist das Gefühl und ist das Bild, das Trump verkauft hat.
Es ist auch ein bisschen, da ist was dran, ist aber auch ein bisschen Klischee.
Es ist Klischee, es ist auch Teil von seiner Anti-Woke-Kampagne, dass die Elitäre und dass diese so Minderheit, wie er sagt, also guckt runter auf euch und ihr seid die Leute, ihr seid Amerika. Wie wir gesehen haben am 6. Januar, er hat diese Gruppe von Leuten von überall aus den USA, die sind extra nach Washington gekommen, diese Rede zu hören, also zum Kapitol zu marschieren und am Ende auch da reinzustürmen, weil die wollten, also wie die sagten, we want to take our country back. Und Trump hat so häufig gesagt, wenn wir nicht kämpfen, wir müssen fight, 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 wir müssen kämpfen, sonst haben wir kein Land mehr. Und das war immer der Botschaft, dass es soll für die echte Amerikaner sein. Und für meinen Vater als wir saßen da beim Rodeo. Das war diese Heartland, diese echte Amerikaner, diese hardworking Amerikaner, die Trump immer als Beispiel macht und das er sieht auch als seine treue, loyal Basis, also seine Magerbasis.
Ja, und natürlich gab es auch in diesem zweiten Film Trump, Biden, meine US-amerikanische Familie und ich einen Moment, eine Szene, wo du und er wieder in die Konfrontation gehen. Diesmal nicht in einer Küche, sondern auf der Porch des Hauses deiner Tante.
Ich muss hier was sagen, weil so viele Freunde von mir gucken jetzt Yellowstone,
ja,
der Fernsehserien, und sagen zu mir, Montana ist der schönste Teil Amerikas, oder? Und diese Yellowstone ist gefilmt nur 10 Kilometer von
in diesem Tal, ja.
Ja, von wo meine Tante da im Tal wohnt. Und ja, es ist tatsächlich so schön. Also ich habe Yellowstone noch nicht gesehen, aber
ich habe ein paar Folgen gesehen und tatsächlich, man hat das Gefühl, es ist im Garten oder im Hinterland des Hauses deiner Tante gedreht worden, weil es genau da ist mit dem Überblick. Und da passte das Rodeo eben auch ganz gut dazu. Aber ihr sitzt auf der Porch, wir drei sitzen auf der Porch, mal wieder zusammen beim Maiskolben schälen und da ist dann folgender Diskurs entstanden.
Wenn die Republikaner 2024 gewinnen, und das werden sie vieles von dem übernehmen, was Trump richtig gemacht hat. Biden führt dieses Land nicht. Dieses Land wird von einem Haufen Idioten regiert, meiner Meinung nach. Jeden Tag kommen illegale Einwanderer über die Grenze, ohne Corona-Test, und verteilen sich übers Land. Das ist widersprüchlich. Es ist lächerlich, finde ich.
Du glaubst also, das Land wäre unter Republikanern in bessere Händen. Ich meine, ich wäre mir da nicht so sicher, wenn du sagst, Trump wird 2024 nicht mehr antreten.
Ich hoffe, er tut es nicht.
Hoffst du? Aber wenn doch,
Ich würde die Partei wählen.
Also würdest du Trump wählen, wenn er der Kandidat ist?
Ja, für die Partei, also für Trump.
Es macht fast schon keinen Unterschied, ob er wiedergewählt wird. Was Trump ausgesät hat, trägt jetzt schon Früchte und hat das Land verändert in einer Art und Weise,
von der wir uns niemals erholen werden. Ob das die drei konservativen Richter am obersten Gerichtshof sind, die die Rechtsprechung auf Jahrzehnte hinaus beeinflussen werden, oder dass er weiterhin diesen Kreuzzug gegen eine angeblich gestohlene Wahl führt, was unsere Demokratie untergräbt.
Was ist falsch an?
Ich glaube einfach, das ist erst der Anfang einer sehr schwierigen und dunklen Zeit. Und es hat gerade erst begonnen. Und es hat seinen Ursprung in Trumps Persönlichkeit, die du ausblenden kannst, aber die meiner Meinung nach unglaublich schädliche Auswirkungen hat, wie Leute glauben, sich benehmen zu können, wie sie glauben, bestimmte Regeln und Normen einfach ignorieren und missachten zu können.
Du hast recht bei manchem, aber eine niedrigere Inflation, die zu weniger Arbeitslosigkeit führt, dazu weniger Kriminalität, weniger illegale Einwanderung. Das sind alles gute Dinge, von denen wir jahrelang profitieren werden.
Oh, man sieht schon hier, wie er alles, ne, ausblenden könnte. Also, obwohl, wie er sagte, I agree with you. Also wir haben immer ab und zu diese Punkte, wo wir haben das genauso gesehen. Aber für ihn könnte er das alles ausblenden, weil er, wie er sagte, also Inflation würde runterkommen. Und das ist wichtiger. Und ich muss sagen, wenn er hier wäre, würde ich eine I told you so Dance machen hier, weil ich habe das Gefühl, ja, also dunkle Zeiten jetzt, wie gesagt.
Aber er hatte auch damals 2 Jahre vor der Wahl recht, als er gesagt hat, die Republikaner werden die Wahl gewinnen.
Aber also ich dachte, er meinte der Zwischenwahl. Und das ist auch was, weil die Republikaner, diese rote Welle, das kommen sollte bei 2022 Zwischenwahl, ist nie gekommen. Und deswegen, in meiner Meinung, hat Biden dann entschieden, dass er würde seinen Hut in den Ring wieder werfen. Und ja, jetzt wissen alle, wo wir jetzt sind. Also wenn vielleicht die Republikaner hatten besser, also hatten mehr gewonnen in der Zwischenwahlkampf, dann würde Biden sagen, okay, das ist auch, weil das ist oft gesehen als ein Referendum, ein Zeugnis für der Präsident und seine Partei, genau. Ja. Und würde er dann vielleicht sagen, okay, das läuft nicht so gut oder was ich geschafft hat, kommt nicht gut rüber, vielleicht sollen wir einen anderen Kandidat auf die Bühne bringen, aber das hat er nicht getan. Er hat das gesehen als eine Daumen hoch, ein Zeichen, dass er weitermachen sollen.
Bin mal sehr gespannt auf die Zwischenwahlen im kommenden Jahr 2026, wie dieses Zwischenzeugnis für die zweite Amtszeit von Trump ausfällt, ob dann eben die Demokraten da sehr viel mehr Widerstand auch leisten werden als bislang in gewisser Weise. Können sie das ja auch nicht, weil sie eben nicht die Mehrheiten haben, aber wie dann eben auch die Wählerschaft darauf reagiert, was in diesen ersten 2 Jahren der zweiten Amtszeit passiert ist. Dann heißt es ja immer so schön, man muss immer eine Trilogie für eine Familiensaga bilden und wir haben es tatsächlich dann 2024 noch ein drittes Mal in Angriff genommen, die Familiensaga zwischen dir und deinem Papa als zentraler Punkt, aber mit vielen anderen natürlich auch Familienmitgliedern und Freunden zu Ende zu bringen zur Präsidentschaftswahl 2024. Und da hat sich auch für uns in gewisser Weise ein Kreis geschlossen, denn wir sind wieder dorthin zurückgekehrt, wo wir im ersten Film begonnen haben, nämlich in der Küche. Und als wir vergangene Woche in besagter Küche wieder standen im Haus deines Vaters, anlässlich dann der Trauerfeier. Da sind natürlich auch eine Menge Erinnerungen wieder hochgekommen, wie wir da gefilmt haben, gedreht haben, auch viel gelacht haben, aber auch eben uns auch ein bisschen gezofft haben, vor allen Dingen du und dein Papa. Und das ist eben dann wieder die entscheidende Szene, in der ich wieder an der Seite stehe und Salat wasche im Prinzip. Und deswegen hören wir da jetzt auch noch einmal rein. Im letzten Film, der dann hieß Wirklich wieder Trump, Amerika. Und das war die Szene.
What do you guys...
Na, was denkt ihr? 4 Jahre später und wir stehen hier wieder gemeinsam.
4 years later. Here we are again.
A lot has happened.
Es ist viel passiert in den 4 Jahren. Glaub mir.
Ja?
Und nicht nur Gutes. Der Wirtschaft geht es schlechter als vor 4 Jahren. 60% der amerikanischen Familien hangeln sich von einem Gehaltscheck zum nächsten. Harris erklärt, was sie alles tun wird, wenn sie Präsidentin ist. Warum macht sie es nicht jetzt? Wo war sie in den letzten 3,5 Jahren?
Sie
ist die Vizepräsidentin. Das ist mehr eine symbolische Rolle. Sie ist nur für den Notfall da, wenn der Präsident ausfällt. Sie ist auf Standby.
Sie steht ganz weit links.
Interessant. Ich habe keine Ahnung, was sie so einer extrem Linken macht.
Ist sie aber.
Nein. Die Rechten geben ihr das Label, damit die Wähler Angst vor ihr haben. Du bist für eine harte Linie gegen Kriminelle und du findest sie so links. Den Linken war sie als Staatsanwältin so tough. Das sollte dir eigentlich gefallen. Trump verkauft sich als Law and Order Kandidat. Harris ist das ja. Und ich weiß, das Thema ist dir wichtig.
Sie wird verlieren.
Sie ist nicht dumm.
Sie wird verlieren.
Glaubst du?
Ja.
Ich widerspreche.
Außer die Demokraten betrügen.
Nein, das ist noch so ein Ding. Das ist das Problem mit Trump. Dass du das sagst, zeigt, wie er unsere Demokratie beschädigt hat. Das ist die Saat, die er gesät hat. Und du bist nicht der Einzige, der so denkt. Wenn Harris gewinnt und Trump verliert, dann würde er so einen Krawall machen.
Wird sie nicht.
Und behaupten, dass er gewonnen hat und die Wahl gestohlen ist. Ohne Beweis kann man sowas nicht sagen. Und er hat es bisher kein einziges Mal belegen können. Die Gerichte haben alle bestätigt, dass es keinen einzigen Fall von Wahlbetrug gab. Das ist das, was Joe Biden meint, wenn er sagt, unsere Demokratie ist in Gefahr. Wenn Leute den Institutionen nicht mehr vertrauen. Trump zerstört das im Alleingang.
Ingo hat mich immer gefragt, warum ich Trump wähle. Ich wähle die Partei.
Und das machst du jetzt wieder?
Ja.
Das geht so nicht.
Du kannst mir doch nicht sagen...
Nein. Das ist so eine einfache Ausrede. Das ist Trumps Partei. Wenn du die wählst, wählst du Trump. Punkt. Die Republikaner und Trump sind eins.
Oh, meine Frau weiß genau, wenn ich mit dir telefoniere, der Ton dann...
They're shouting, what's going on.
Oh ja, mein Mann weiß genau, wenn ich dir schreibe. Ich laufe rot an und mache so.
Ich habe so viel zu sagen über diese Szene. Aber man sieht, es war besonders, besonders emotional oder irgendwas.
Ja.
Und jetzt bin ich auch. Aber
ja, also wir wussten, dass das eine emotionale Folge werden würde.
In dieser Zeit, also sogar... Ich würde sagen, in 2022 in Montana hat man auch erlebt, dass er war ein bisschen langsamer. Ein bisschen langsamer, braucht ein bisschen mehr Zeit und eigentlich in diese Szene, in die Küche. Ich wollte zurückhaltend sein. Und dann hört man, das hat mich so aufgeregt. Also mit dieser, ach, die große Lüge oder ich wähle die Partei und solche Sachen. Hat mich immer aufgeregt. Und das hört man auch, weil wie könnte er dann? Also er war auch jemand, der ein Reagan-Republikaner war. Also sein großes Thema war Steuerzahlen. Mhm. Er war für weniger Steuer. Und ich muss sagen, in die ganzen Jahre, die wir über Politik gestritten haben, es war nie so heiß oder so scharf der Kritik oder so emotional seit Trump. Weil, wie er sagte, Nase zugehalten hat und gewählt, hat in die andere Richtung geguckt, hat der Partei gewählt. Aber es gab so viel, das war gegen seine Werte. Und dass ich war überrascht, dass er einfach ignorieren könnte. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich eine einfache These, aber es in meiner Meinung, es hat wirklich... 1:1 zu tun mit wie oft und wie viel er Fox News angeschaut hat.
Der Kabelsender, der konservative Nachrichtenkanal in den USA.
Auch wenn ich ihn im Februar besucht habe, war einfach on. Also man macht da Licht an und macht der Fernseher an. Es war immer im Hintergrund. Es war immer da. Also auch wenn er mit uns über, er hat sich aufgeregt wegen irgendwelche Geschichte. Also entweder im Kongress oder irgendwas, das passiert ist in einer kleinen Stadt irgendwo. Und ich war so, hey, was, das habe ich nicht gehört. Was war das? Kenne ich nicht. Ich bin einfach auf foxnews.com gegangen und da war das Homepage, der große Schlagzeile. Es war ganz klar, dass
eins zu eins
eine große Geschichte war und es hat ihn total aufgeregt. Aber ich glaube, sein dass er könnte so viel ausblenden oder die Nase zuhalten hat, auch auf jeden Fall zu tun mit, wie Fox News hat das verkauft hat, oft, ne, der Strategie war, wenn man Trump nicht verteidigen kann, dann man soll die Demokraten attackieren. Hm. Und das war auch so diese Whataboutism. Also mein Vater hat oft, wenn er Trump nicht verteidigen könnte, hat gesagt, ja, aber bloß nicht die Demokraten, weil die machen so und so und so. Und dann für ihn war das in Ordnung. Dann könnte er Trump wählen, weil guck mal, was der Alternativ ist. Und das war viel, viel schlimmer als Trump.
Genau, da ist wieder dieses Argument, gegen die andere Seite wählen ist dann das, die Hauptmotivation.
Genau, also insofern, das war, glaube ich, diese Fox News und diese extreme Propaganda, dass die senden, ist auch der Grund, warum unsere Streit mehr intensiv geworden sind. Und ich glaube, in dieser Szene, das hört man, auch wenn ich versucht habe, mich ein bisschen zu benehmen oder so zurückzuhalten, weil ich finde, aber auch mit meinem Vater, wir könnten das. Und ich finde, heutige Tage, Leute streiten online, entweder über Ex oder über Instagram, und jemand postet was und dann kommt die ganze Kritik und man sagt, was für eine blöde Idiot. Und man sagt Sachen online, die man nie im Leben sagen würde, so der Gesicht von jemand. Man versucht, das Argument zu gewinnen, aber auf alle Kosten, weil es gibt keine Konsequenzen dann, wenn man sowas macht. Aber wenn wir sitzen gegenüber voneinander und schaut man in die Augen, man benimmt sich dann, man überlegt, was man sagt, bevor man das sagt. Und man sagt das, auch wenn das schwierig ist, auch wenn wir beiden wahrscheinlich über die Jahre haben Sachen gesagt, wo wir dachten danach, also okay, das war nicht notwendig, das sollte ich nicht gesagt haben, aber dann kann man das am Ende sagen, hey, sorry, das war so viel oder das meinte ich nicht so. Und online, ist, das tut man nicht, es wird nur scharfer und nur verrückter, ehrlich gesagt, was die Leute manchmal schreiben oder die Bedrohung, dass man äußert online. Und deswegen finde ich besonders, wenn Leute, ne, sagen, ich habe das auch in die Familie und ich kann nicht mit meinem so und so sprechen. Jede Situation ist anders und manchmal kann man nicht oder braucht man eine Pause für eine Weile oder, also jede Familie ist anders, jede Situation ist anders. Aber von meiner Perspektive jetzt, 1,5 Wochen nach der Tod von meinem Vater, ich denke immer, ja, Gott sei Dank, ich habe ihn nicht ausgeschlossen. Gott sei Dank, ich habe nicht gesagt, ich rede nicht mehr mit dir für immer, dass ich nicht die Beziehung, also geendet hat oder, ne, weil, also ich habe das nicht geschafft, mein Vater auf meiner Seite, er hat auch nicht geschafft, auch wenn er einen Witz darüber gemacht hat, wäre Republikanerin. Ich glaube, das haben wir beide gewusst, dass das würde nie passieren, aber wenn es helfen würde, dann würde ich... würde ich das machen, weil das war mir wichtiger, als diese Argumente zu gewinnen. Und ich finde besonders jetzt in diesen Zeiten, besonders hier in Deutschland, aber überall, aber man muss weiterreden und man muss face-to-face reden und man muss, wenn man gegenüber jemand sitzt, dann man zuhört. Und online ist es einfach eine Reaktion, ohne zuzuhören, ohne zu überlegen, okay, es gibt ein bisschen Wahrheit da drin, das muss ich zugeben. Es ist besonders in die USA, also schwarz-weiß, entweder wenn du für eine Partei wählst, dann musst du jedem Thema zustimmen für die republikanische Seite oder Plattform und auch für die Demokraten das Gleiche. Aber wir müssen auch sagen können, ich bin, was auch immer, Republikanerin, Demokraten, aber ich finde, dass wie meine Partei das sieht, stimmt nicht ganz mit mir oder ich sehe der Punkt von der anderen Seite oder ich würde irgendwie in die Mitte treffen, einen Kompromiss finden. Aber besonders jetzt, ich sehe das hier auch in Deutschland, wie so Sachen online geht und wie TikTok es benutzt, Kinder zu erreichen. Die sehen das und die nehmen das als Wahrheit. Wir müssen mit unseren Kindern sprechen, alle. Wir müssen miteinander reden, weil sonst es wird nur schwerer und wir wird nur mehr polarisiert. Und ich finde, das hoffentlich ist einfach die große Botschaft auch von deinem Film, dass Leute nehmen, ist, dass wir müssen miteinander reden. Und das heißt, unser Podcast auch, Amerika, wir müssen reden. Also auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, auch wenn wir denken, dass der andere Person total seinen Marmor verloren hat, dass der lost his marbles. Also
seine Murmeln verloren. Nein, nicht mehr alle Tassen im Schrank, würde man im Deutschen sagen. Ja.
Aber trotzdem, nicht nur in ein Echo Chamber, nicht nur mit Leuten, die man, wo man die gleiche Meinung hat und nicht nur Kritik online, außer anonym, aber gegenüber andere Leute sitzen und reden und zuhören auch. Und das ist, ja, das ist so wichtig. Und auch wenn man das nie schafft, die andere ins Licht zu bringen, wie gesagt, wie ich habe mit meinem Vater, also, und er hat mit mir. Trotzdem, diese Weiterreden ist so wichtig.
Ein wunderbares Schlussplädoyer, glaube ich, das Paul sehr gefallen hätte. Und ich glaube, in diesem Geist hat er auch alle Gespräche mit dir immer auch geführt. Und auch in den drei Filmen und auch in diesem Podcast haben wir ja oft angerufen vorher zur Entwicklung und gesagt, guck mal, wir würden das gerne einfließen lassen, weil er unser Sprachrohr in die, wenn man so will, Trump-Welt auch war. Das müssen jetzt andere übernehmen. Aber ich glaube, wir werden viele Folgen in Zukunft haben, wo wir an dem Punkt kommen, wo wir dann denken, was würde Paul wohl dazu sagen oder was würde er jetzt denken? Und ich habe das sichere Gefühl, dass er in den nächsten Folgen, in allen folgenden Folgen, im Geiste, vom Spirit her auch, mit dem wir das angehen, dabei ist und das beobachten wird, auch wenn er über die Jahre nie richtig Deutsch gelernt hat. Aber ich glaube, er ist auch sehr stolz, dass seine Tochter einen Podcast auf Deutsch führt und versucht hat, ihn auch ein bisschen zu übersetzen, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Insofern ist das jetzt eine etwas längere Gedächtnisfolge geworden für Paul Bergenon, mein Schwiegervater, dein Papa, Jeff. Und er wird, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht mit dabei sein in Zukunft. Diesen Podcast gäbe es nicht ohne ihn. Deswegen war uns das wichtig, in dieser Folge nochmal ein bisschen darauf zurückzublicken. Und deswegen haben wir aktuelle Entwicklungen, die es diese vergangene Woche wieder gab, etwas ignoriert. Das werden wir dann wieder in der nächsten Folge aufgreifen, die nicht turnusgemäß in zwei Wochen am Montag, den 9. Juni kommen wird, denn das ist der Pfingstmontag. Da machen wir einen Tag Pause. Wir kommen einen Tag später, am Dienstag nach Pfingsten, am 10. Juni raus. Und dann werden wir wieder auf alle aktuellen Entwicklungen blicken. Aber ich glaube, Jeff, mit diesem Schlussplädoyer, wir müssen reden, wir müssen im Gespräch bleiben. So ja auch der Titel dieses Podcasts. Verabschieden wir uns für heute in Gedanken auch an Paul. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören.